Radio Ireland. It's a meeting between culture and politics. You can find it at World Wide Web. Come to listen, Radio Ireland.
Guten Abend und hallo, ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen dieser neuen Ausgabe von Radio Island. Wir wollen direkt einsteigen, diesmal mit einem Beitrag über Reggae. Unsere Frontreporter haben recherchiert, woher diese Art der Musik kommt, wovon sie erzählt und welche Problematiken Reggae als Musik und als religiöses Gefüge beinhaltet. The Roots of Reggae, ein Bericht aus Babylon von Andreas Harschnitt, Sebastian Löwe und Alexander Popp mit einem anschließenden Fazit von Steffen Antigras.
Zion, Babylon, Jah, Haile Selassie, Marcus Garvey. Alles Begriffe, die man im Reggae oft zu hören bekommt. Sie verweisen auf das religiöse Weltbild der Rastafari-Bewegung, die Mitte der 70er Jahre über die Grenzen der karibischen Insel Jamaika hinaus durch Bob Marley und die Musikart Reggae weltweit verbreitet wurden. Dass es sich bei dem Rastafari-Glauben nicht um ein fortschrittliches Projekt handelt, sondern ihm in Grundzügen ein durchweg antimodernes, reaktionäres Weltbild eigen ist, wird ersichtlich, wenn man einen genaueren Blick hinter die Gute-Laune-Fassade wirft. Die Rastafari-Bewegung gründete sich Anfang der 30er Jahre auf Jamaika, als Bewegung gegen die Massenverelendung der Schwarzen und als Protest gegen die rassistische Diskriminierung seitens der Kolonialherrschaft Großbritanniens. Marcus Garvey war der wichtigste Vorreiter der Rastafari-Bewegung. Er predigte einen schwarzen Afrozentrismus und ein schwarzes Gottesbild. Diese kulturellen Identifikationsmodelle fanden raschen Anschluss in den Ghettos von Kingston und Montego Bay. Garvey soll prophezeit haben, dass der Tag der biblischen Erlösung mit dem Tag der Krönung eines Schwarzen zum König zusammenfällt. Dieser Schwarze war Haile Selassie, der 1930 zum Kaiser von Äthiopien, zum Conquering Lion of the Tribe of Judah gekrönt wurde. Er betrachtete sich selbst als jemanden, der aus der Linie des König David stammt und von Gott auserwählt wurde. Die Anhänger Garveys sahen in Haile Selassie die Fleischwerdung Gottes. Es gründeten sich verschiedene Rastafari-Fraktionen, benannt nach dem bürgerlichen Namen Haile Selassies. Der Großteil predigt einen asketischen Lebensstil und strikte Bibelauslegung, einige sogar die totale Ablehnung alles Weißen. Es gibt rassistische Bibelfundamentalisten wie die Bobo Dreads und eher harmlose Kirchenorganisationen wie zum Beispiel die 12 Stämme der Kinder Israels, deren populärster Vertreter Bob Marley war. Die meisten der heutigen Dancehall-Stars, wie Anthony B. oder Capleton, sind Anhänger der Bobo Dreads und vertreten nicht nur im Inner Circle ihre Religiosität, sondern bedienen sich der Reggae-Music als ein Mittel, um unter anderem ihre Idee von Black Supremacy zu verbreiten. Gemein ist allen Rasta-Bewegungen, dass sie die Rückkehr nach Zion anstreben. Mit Zion ist das gelobte Land gemeint, wie es die Bibel verspricht. Zion steht also für das Paradies im Jenseits. Jedoch sahen die Rastafaris auch in Äthiopien das gelobte Land. Dies liegt daran, dass Äthiopien das Heimatland Haile Selassies und schon immer ein Symbol für Afrika war, das sich aus einer langen antikolonialen Tradition Äthiopiens speist. Zion ist aber mitnichten nur ein Land, sondern auch die Propagierung einer natürlichen Gesellschaftsform, die in Anschlag gebracht wird gegen das System Babylon. Dabei wird auf der Grundlage des Alten Testaments eine repressive Natürlichkeit von Körper und Sexualität gepredigt, die Homosexualität ausschließt und als etwas von Gott nicht vorgeschriebenes, Abnormales betrachtet. Sexualität dient ausschließlich der Fortpflanzung. Andere Sexualpraktiken werden abgelehnt. In dieser Vorstellung von Natürlichkeit wird Heterosexualität als normativ gesetzt und die herrschende Rolle des Mannes über die Frau und deren Funktionalisierung zu seiner Dienerin alttestamentarisch gerechtfertigt. So fallen der Frau lediglich die reproduktiven Tätigkeiten zu, also Kindererziehung, Haushalt und so weiter. Die Benachteiligung der Frauen im Rastafarianismus manifestiert sich auch darin, dass sie von den grundlegenden Riten wie zum Beispiel dem Rauchen von Marihuana und dem Trommeln ausgeschlossen sind. Gegenüber dieser Wunschvorstellung, die das Bild Zion expliziert, steht die Konzeption Babylon. Babylon ist für die Rastafaris in etwa mit dem Begriff der Sünde und der Ungläubigkeit vergleichbar. Der Begriff hat seinen Ursprung in der biblischen Legende des Turmbau zu Babel, der vom Hochmut der Menschen gegenüber Gott und ihrer Bestrafung in Form der Sprachenverwirrung erzählt. Babylon meint zum einen das diesseitige Leben in Unterdrückung und Leid auf Jamaika. Insbesondere war mit Babylon das British Empire mit seiner Kolonialherrschaft und Unterdrückung der Schwarzen gedacht. Andererseits umfasst der Begriff Babylon weit mehr. In bester antiimperialistischer Tradition wird meist Babylon mit dem westlichen Wertesystem und der US-amerikanischen Vorzeichen gleichgesetzt. So verwundert es nicht, dass Capleton die Anschläge vom 11. September 2001 begrüßte, als Warnung an Babylon. Von den Rastas wird alles als Babylon denunziert, was Zion widerspricht. Ist es nun der Papst, die Queen, der Polizeiapparat, der Parlamentarismus, die Schwulen und Lesben, die Weisen, das Geld, der Kapitalismus oder der Kommunismus, das Abstrakte und das Nichtdurchschaubare? Alles fällt in den großen Topf Babylon, wird mittels Verschwörungstheorie zusammengerührt und als die einzig wahre Welterklärung serviert.
Babylon falling, everybody. man have to take up on you kids and run, because a fire a burn.
Babylon falling,
falling down.
Babylon falling,
gonna hit the ground.
Yes, children,
oh, you hear
Rasta is calling.
Hear, yeah.
Babylon falling,
falling down.
Babylon falling,
hit the ground.
Yes, children,
oh,
Rasta is calling.
Babylon Falling, der Rasta ruft euch, könnt ihr nicht sehen, was passiert in Babylon. Eine Frau hebt ihre beiden Kinder hoch und rennt, weil das Feuer brennt. Viel mehr ist an konkretem Inhalt nicht aus dem Lied herauszuziehen. Wie Chant on Babylon von Bob Marley ist das Lied hier, Babylon Falling von den Haptones, ein Stück aus den 70ern. Der Begriff Babylon bleibt weitgehend offen und kryptisch als organisierende Zentralmetapher und universale Figur des Anderen. Babylon steht für Unverständnis, Gewalt, Unterdrückung, Entwurzelung, Gier, Zwang, Ignoranz und wird alles in allem mit dem Westen gleichgesetzt. Im Zusammenhang der Rebel Music ist Babylon in der Rasta-Semantik dieser Zeit stark an den kolonialen Hintergrund geknüpft. Durch die Versklavung befinden sich die Schwarzen im Exil und dementsprechend gibt es auf der anderen Seite Afrika. Wo hier alles schlecht ist, wird dort alles gut. Jamaika ist zu diesem Zeitpunkt seit 10 Jahren ein politisch unabhängiger Nationalstaat und das Ganze trägt nach wie vor einen starken befreiungsnationalistischen Beiklang. Vor allem aber ist die Musik inhaltlich durch und durch religiös, sodass sich auch das Politische religiös artikuliert. Auf nach Zion! Kaiser Selassie wird's schon richten. Eine neue Ära beginnt mit der Digitalisierung der Musik in den 80ern. Inhaltlich gibt sich der sogenannte Dancehall im Gegensatz zur Rebel Music, was Babylon und Zion betrifft, eher säkular und entpolitisiert. Im Großen und Ganzen geht es um Gewalt, Guns, Gangster und Sexualität. Das steht nicht zuletzt vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung auf Jamaika, gleichzeitig aber auch vor dem Hintergrund von Erfahrungen aus den Zentren jamaikanischer Migration, London und New York. Es ist das Zeitalter der Disco. Als Anfang der 90er die Liste der ermordeten Reggae- bzw. Dancehall-Artists immer länger wird und sich die Situation selbst für hartgesottene Ghetto-Kids verschärft, gibt es innerhalb der jamaikanischen Dancehall-Szene ein Revival des schwarzen Befreiungsprojektes inklusive Dreadlocks, obligatorischer Bärte und Afrika-Zubehör.
Alright, Mom. Them head now go chop off. The Misty Rasta youth and know the boy them are dead off. Watch where you go and see if them head now go chop off. The Misty Rasta youth and know.
Eine neue Consciousness macht sich breit, die voll und ganz auf eine schon verloren geglaubte Spiritualität schwört. In der Berufung auf den Rastafarianismus und die Roots geht es um Reinheit und Rechtschaffenheit, um Gerechtigkeit, um Afrika und natürlich um das große Übel Babylon. Der Essentialisierung schwarzer Kultur folgt die Neuvertonung der Loblieder auf Jah und Haile Selassie. Was sich einerseits weltfluchtartig in den Bergen Jamaikas vor dem Terror des Ghettos verschanzt, tritt auf der anderen Seite in der Musik zunehmend militant auf. Die Zivilisationskritik in den Liedern macht sich vermehrt an Großkonzernen, einer verrotteten Gesellschaft, deren Institutionen und ihren Werten fest. Alle Übel der Welt werden, im Rekurs auf Babylon, dem Westen zugeschrieben. Babylon gibt es auch auf Jamaika. In der Dancehall-Rhetorik ist Babylon kulturell verkörpert in jeder Form von vermeintlicher Abart, allen voran Homosexualität, politisch in der Korruption. Weltweit gibt es Babylon als System, das dich aussaugt, verkörpert durch Bosse, Politiker oder gerade im Zusammenhang des 9.9. mit den USA. US out of A heißt es, Babylon soll brennen, vom Vatikan bis zur Wall Street, Blair und Bush sollen hängen, die Banken und Konzerne in die Luft gesprengt werden. Korrupte Schweine anzuzünden wird weit verbreitet als der erste Schritt nach seinen Begriffen. Ein so gearteter Kampfbegriff ist seit einigen Jahren fester inhaltlicher Bestandteil des Reggae bzw. Dancehalls, wenn er sich denn politisch artikuliert. Politische Themen sind wiederum im Zusammenhang der Thematisierung Babylons seit jeher konstitutiver Bestandteil des Reggae und dem damit verknüpften Revolutionsgestus. Was für eine Vorstellung. Gentleman singt in einer verständlichen Sprache ein Loblied auf Wilhelm II. Oder einen anderen deutschen Kaiser. Er preist ihn, seine Herrschaft, seine allmächtige Stärke, seine Rache und das durch den Kaiser verkörperte Gericht Gottes. Wilhelm II. Proklamierte wie Haile Selassie ein Kaisertum von Gottes Gnaden. Bloß dass er im Gegensatz zu Selassie schwer eine Legitimation in einer direkten Abstammungslinie ins Haus David finden konnte. An dem Song würde man sich schlimmstenfalls kaputtlachen. An der Verherrlichung des äthiopischen Kaisers stößt sich hingegen niemand, auch nicht in der deutschen Dancehall. In Sachen Emanzipation fallen die Rastas mit der Rede von Haile Selassie damit jedenfalls auf ein Niveau vor jeglicher bürgerlicher Revolution oder der Aufklärung überhaupt zurück. Trauert nicht, Brüder, Selassie wird's schon richten. Feuer und nochmals Feuer heißt es hier. Verbrennt ihre Anwälte, verbrennt ihre Richter, verbrennt ihre Polizei im Namen Selassies, verbrennt ihre Soldaten, verbrennt alle ihre Jeeps und Land Rovers.
Bonne words say all that, you know, so that was the language that they say. So they say bun, when you say bun, it means it's an abusive language. But going to the court and the judge say, what is my explanation of bun? And I say bun, in I and I sense, being a Rastafari, I mean disapproval of what somebody is doing. I mean, so if you somebody who is evil and we don't literally say take you, throw gasoline and you light your fire. But not physically, but we say the things that you do are the mentality you carry, you know.
Der Dancehall-Star Anthony B. wurde im letzten Jahr, nachdem er auf einem Konzert unter anderem gesagt hatte, Bun P.J. Patterson, den Premierminister Jamaikas, des Aufrufs zum Mord beschuldigt und zu einer Geldstrafe verurteilt. In einem Interview erklärte er, dass Rastas auf Jamaika das gar nicht so meinen. Der Richter fragte mich, was meinst du mit Bun? Und ich sagte, es geht mir nur darum zu zeigen, was der Premierminister macht und dass das falsch ist. Es soll nicht heißen, hinzugehen und ihn mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Das Ganze sei vielmehr metaphorisch gemeint, auf Jamaika spricht man so. Wenn man in Jamaika auf die Bühne geht, reagieren die Leute, wenn man Bun sagt, weil sie es verstehen. Die, die die wirkliche Liebe im Herzen tragen, werden es schon verstehen. Yo, yo, Rasta, no worry, no time for bread. Excuse me, put a fire pan Queen Elizabeth. Yo, so we steal to Rasta for tan. A London we fly come Bun Buckingham, Bun White House, Bun Bill Clinton, Bun
United Nation. April 2, 1 January. Grab up on the Archbishop in a Canterbury.
Wir fliegen nach London und verbrennen Babylon, verbrennen das Weiße Haus und Bill Clinton, verbrennen die UN und die Bischöfe. Die Metapher springt tatsächlich ins Auge. Die größten Reggae-Sponsoren haben im letzten Jahr die Artists dazu verpflichtet, auf gewaltverherrlichende Texte zu verzichten, nicht nur auf Jamaika. Pepsi, Red Stripe, Cable & Wireless Jamaika und verschiedene Mobilfunkanbieter waren vor allem durch Ausschreitungen auf Dancehall-Festivals und die Intervention verschiedener Menschenrechtsgruppen aufgeschreckt worden und fürchteten um einen Image-Schaden. Der Prozess, den Konkurrenten der Dancehall eine Nase weit mit der Wickedness voraus zu sein, war in den letzten Jahren zunehmend eskaliert. Amnesty International berichtet, dass auf einem Festival im Jahr 2003 Capleton, Sizzler, Bounty Killer, Beanie Man und weniger prominente Kollegen von 30.000 Anwesenden eine Abstimmung per Handzeichen forderten, ob alle Schwulen brennen sollen. Angenommen, das Publikum spiegelt den Durchschnitt der jamaikanischen Bevölkerung wider, hätten 95% der Anwesenden die Hand heben müssen. Homophobie ist sozusagen ein jamaikanischer Grundkonsens. Das Ganze spielt sich schließlich vor dem Hintergrund bestimmter jamaikanischer Verhältnisse ab. Mit 1300 Morden hat das Land die höchste Mordrate der westlichen Hemisphäre. Ein Achtel davon gehen auf das Konto der Polizei. Amnesty International bezeichnet das als weitgehend ungeahndete extralegale Hinrichtung.
Es ist ja zu Beginn der Sendung schon gesagt worden. Reggae ist die Musik, mit der man gute Laune, schöne Menschen, Sonne, Palmen und ein friedliches Miteinander assoziiert. Hören wir nochmal genau in einen solchen Gute-Laune-Song.
My crew, my dogs, set rules, set laws. We represent for the lords of yards. I got alone, I feel up my...
From them I par in a chinchy man yard. Here's me fire, make we burn. From them I drink in a chinchy man bar. Here's me fire, make we burn.
Yeah. So me got up, do you see what I see? Them a freak, them a carry on them dirty air cock. Wanna base up and them a lick it back. If them bring it away, pull them up a push. Rise up every calico, go rat. Every chichi man, them a fi get flat. Me and me n***s, I gon' make a pack. Chichi man, then that's a fact.
Der Song, der jetzt im Hintergrund läuft, stammt von der Band T.O.K., heißt Chichi Man, wurde 2001 veröffentlicht und führte 8 Wochen lang die World Reggae Charts an. Dass er sich immer noch großer Beliebtheit erfreut, zeigt sich unter anderem darin, dass erst Februar diesen Jahres bei einer Party in der Leipziger Wurstfabrik sowohl DJ als auch Publikum den Song feierten wie nichts Gutes. Schauen wir nochmal an, was die Begeisterung der Masse auslöste. In dem Song, dessen Titel Chichi Man, im Übrigen genauso wie die Bezeichnung Betty Boy oder Betty Man, als Schimpfwort für Schwuler steht, heißt es:
Wenn sie zusammen ins Auto eines Schwulen steigen, schür das Feuer, verbrennt sie. Wenn sie in einer schwulen Kneipe was trinken, schür das Feuer, verbrennt sie. Viele von ihnen sind Freaks, sie bringen uns alle ihr schmutziges Tun. Männer, viele von ihnen lieben es von hinten. Wenn sie es zu uns bringen, werden viele Kugeln fliegen. Jeder Schwule wird sterben müssen. Das ist die Wahrheit.
Der eben zitierte Song Chichi Man ist keine Ausnahme. Bekannter sein dürfte die Debatte um Boom Bye Bye von Buchu Banten, in dessen 1992 veröffentlichtem Song es heißt:
Schieß einem Schwulen in den Kopf. Richtige Jungs unterstützen keine Schwulen. Sie müssen sterben. Besorg dir lieber ein automatisches Gewehr. Erschieß sie. Hilf ihnen nicht. Wenn einer näher kommt, schütten wir Säure über ihn. Verbrennen ihn. wie einen alten Autoreifen.
Die Beispiele von Gewaltaufrufen gegen Schwule, auch von anderen Reggae-Stars, ließen sich beliebig fortsetzen. Elephant Man, der in einem Song fordert, Schwulen die Fingernägel rauszureißen und sie zu verbrennen, liefert auch gleich eine Erklärung für seine homosexuellen Feindlichkeit mit.
Die Bibel sagt Adam und Eve und nicht Adam und Steve. Ich bin lediglich hier, um Gottes Arbeit zu tun.
Butch Banton äußert sich heute kaum noch zu dem Song. Er verweist stattdessen darauf, dass er den Song in Europa nicht mehr spiele. In Jamaika dagegen immer noch. Er hat sich außerdem nie von dem Song und seinen homosexuellen feindlichen Inhalten distanziert. Im Gegenteil. Dass er den Song nicht mehr spiele, bedeutet nicht, dass er Homosexualität deshalb plötzlich akzeptabel finde, sagte er noch im letzten Sommer. Vibes Cartel, der sich im vergangenen Jahr unter den Nominierten für den Black Music Award befand, dann aber wegen seiner schwulenfeindlichen Songs gestrichen wurde, hat nach dieser Aktion einige seiner älteren homosexuellen feindlichen Songs genau wieder ins Repertoire genommen. Butch Banton lässt dagegen seine Unterstützer und Unterstützerinnen sprechen. So rechtfertigte die in Jamaika bekannte Kulturkritikerin Caroline Cooper den Song Boom Bye Bye.
Butch Bantons Schießeisen, mit dem er den Homosexuellen niederstreckt, steht metaphorisch für seinen auf heterosexuelle Reize ausgerichteten Penis. Somit preist der Song nur die vermeintlich überlegene Potenzkraft heterosexueller Männer.
So argumentiert Cooper und fügt an, dass gleichgeschlechtliche Liebe in der jamaikanischen Kultur und dem Rastafari-Kult gemeinhin als Krankheit des weißen Mannes gelte, die allerdings schließlich mit der Kolonialherrschaft eingeschleppt worden sei. Es ist schon lange bekannt, dass die Dancehall-Reggae-Stars gegen Schwule und gelegentlich auch gegen Lesben hetzen. Hierzulande wurde dieser unangenehme Beigeschmack weithin ignoriert oder als Teil der jamaikanischen Macho-Kultur grinsend hingenommen. Und die Musik sei ja so toll, deshalb möge man auch nicht auf sie verzichten. Innerhalb der Rastafari-Religion organisiert sich Sexualität um Konzeption des schwarzen Körpers, dessen Überlegenheit in Gestalt der absoluten Zeugungskraft des schwarzen Mannes und in der Fruchtbarkeit der schwarzen Frau behauptet wird. In den Homosexuellen kann so alles, was diesem Idealtypus, der binären Aufteilung in zwei perfekte schwarze Geschlechter nicht entspricht, hineinprojiziert werden.
Was aber bedeutet das für die hiesige Reggae-Szene? Zuallererst sind die Rahmenbedingungen ganz andere. Homosexualität ist nicht strafbar, Schwule und Lesben müssen beim Besuch von Reggae-Partys nicht um ihr Leben fürchten und weise Mittelstandskids können jenseits religiöser Konventionen ihrem Vergnügen frönen. Trotz der zeitweilig aufgeflammten Diskussionen etwa um Konzertabsagen und Boykottaufrufe, vornehmlich aus den afro-britischen und afroamerikanischen Communities etwa Londons oder New Yorks, füllen noch immer die homophoben Tunes die Dancefloors und bringt die Hetze gegen Babylon die Stimmung zum Kochen. Wenngleich hierzulande ein Großteil der Partycrowd die Inhalte der Texte nicht eins zu eins zu übersetzen vermag, beziehungsweise aus explizit homophoben oder sexistischen Motiven zur nächsten Reggae-Party geht, so zeigt sich dennoch eine hartnäckige Resistenz, auch nur die gröbsten Fehltritte, wie etwa Gewaltandrohungen gegen Schwule und Lesben oder die Verherrlichung von Terroranschlägen an den eigenen kulturellen Helden zu kritisieren. Stattdessen wird auf eine Ursprünglichkeit der jamaikanischen Kultur verwiesen, die in Aufrufen zur Gewalt gegen Homosexuelle und dem Kreuzzug gegen Babylon der ohne Zweifel harten Realität der jamaikanischen Slums einen Spiegel vorhalten würde. Und sowieso sind die derben Sprüche doch nur metaphorisch gemeint. Demnach nimmt die Reggae-Szene auch regelmäßig ihre Protagonisten vor den Protesten von Schwulen- und Lesbenverbänden weltweit in Schutz. Diese würden mit ihrer Intervention doch nur das Gegenteil bewirken und in der Reggae-Szene die Vorurteile gegenüber Homosexuellen nur noch mehr schüren, anstatt sie abzubauen. In einem offenen Brief an den Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, LSVD, heißt es in, so die Anmerkung, bewusst gemäßigtem Tonfall: Nun ist Homosexualität sicher keine Sünde, wird in Jamaika religiös und kulturell bedingt allerdings als solche angesehen, was nun das eigentliche Problem ist. Daher ist das Verbot von Auftritten sicherlich der falsche Weg, da so Vorurteile nur noch mehr geschürt würden. Mit Blick auf Deutschland heißt es darin weiter: So ist es nämlich wahrscheinlich, dass auch in Deutschland verärgerte Fans, die bislang sicherlich nicht homophob waren, sondern die Texte nur als das sehen, was sie sind, nämlich Ausdrucksform der Künstler und lyrisches Stilmittel, dass auch diese Fans verärgert reagieren und dem Verhalten kein Verständnis entgegenbringen, was die großen Erfolge der homosexuellen Bewegung gefährden könnte. Mit anderen Worten, Schwule und Lesben wären selber schuld am Ärger ihnen gegenüber. Trotz der gravierenden sozialen und kulturellen Unterschiede und dem Problem, berauscht von der Authentizität ursprünglicher Kultur, diese hierzulande eins zu eins imitieren zu wollen, gibt es deutliche Anknüpfungspunkte an hiesige Sexismen und Homophobie. Reggae ist auch in Deutschland eine Männerdomäne, was im Pop leider nichts Besonderes ist. Und im Vergleich zum Hip-Hop ist die Geringschätzung von Frauen mindestens ebenso unmittelbar und triumphierend und zuweilen gewalttätig. Und wie sollten die angeblich nur metaphorisch gemeinten Betty-Tunes von ernst gemeinten sexistischen und homophoben Statements des lokalen MCs unterschieden werden? So verkauft sich wahlweise als ursprüngliches Lebensgefühl oder als Soundtrack zur Revolution, was in Wirklichkeit Unterdrückung und Ausbeutung bedeutet. Dessen kulturelle Codes einem reaktionär-religiösen Weltbild entspringen, aber in der hiesigen Szene noch immer als linker, alternativer und antirassistischer Gestus daherkommt. Es soll an dieser Stelle also nicht darum gehen, Reggae, Rucker oder Dancehall gänzlich zu verwerfen, sondern vielmehr ist eine ernsthafte Auseinandersetzung um Homophobie, Sexismus und um das reaktionäre Weltbild, was im Reggae transportiert wird, vonnöten. Alle DJs, MCs, alle Veranstalter, aber auch des Publikums muss sich seiner Rolle bewusst werden. Das kritiklose Featuren von Reggae, insbesondere hinsichtlich der Adaption von Credibility, einschließlich homophober und frauenverachtender Versatzstücke, muss aufhören. Die Szenen in New York oder London machen es vor. Dort spielen beispielsweise Piratenradios schon seit Jahren keine homophoben oder sexistischen Tunes mehr. We'll be right back.
Das war der Beitrag The Roots of Reggae, ein Bericht aus Babylon von Andreas Haarschnitt, Sebastian Löwe und Alexander Popp mit einem Fazit von Steffen Antigras. Kommen wir nun zu unserem zweiten Beitrag dieser Sendung von Radio Island. Vorstellen möchten wir euch diesmal ein Projekt aus Leipzig, das sich mit der dauerhaften Überwachung durch die verschiedensten Instrumente auseinandersetzt. Caroline Voyeur hat das Projekt Leipziger Kamera interviewt.
Hallo, ihr seid die Gruppe Leipziger Kamera. Erzählt uns doch mal, warum ihr euch hier gegründet habt.
Die Entscheidung zu unserer Gründung resultiert eigentlich aus dem Umfeld des ehemaligen Bündnis gegen Krieges. So Stichwort Militarisierung, so ist das Thema innere Sicherheit, was das auch alles mit umfasst, weil eben auch in Leipzig verschiedene Politiken gegen Menschen gefahren werden, teilweise eben auch mit harten Technologien. Und für uns war damals noch so ein zweiter Punkt dann wichtig, dass wir dachten, das kann man alles sehr gut an Videoüberwachung festmachen, weil Leipzig eben auch der Ort des ersten Pilotprojektes zur polizeilichen Überwachung von Kriminalitätsschwerpunkten oder öffentlichen Räumen, wie man es nennen möchte, ist.
Was sind denn die Themen, die abseits der Videoüberwachung noch interessant sind für euch?
Also wir interessieren uns für ziemlich vieles im Bereich Überwachung, Repression, Kontrolle und alles, was mit Datenschutz und Datenmissbrauch zusammenhängt. Das ist zurzeit ein besonders relevantes Thema. Erstens wegen globaler Entwicklungen, die sich vor allem im Zuge der Antiterrorgesetzgebung nach dem 11.09. Weltweit abzeichnen, dass da gesetzlichen Mittel der Kontrolle und des Datensammelns extrem ausgeweitet werden. Andererseits gehören dazu technische Entwicklungen. Wir beobachten gerade das, was ich das immer stärkere um sich greifen von bestimmten Mitteln wie RFID-Chips, die immer mehr in Produkte kommen, die in Ausweise und Karten kommen. Das sind Chips, die ausgelesen werden können, ohne dass man sie irgendwo reinstecken muss. Wenn die in einer Kundenkarte sind, kann man zum Beispiel nicht mehr kontrollieren, wer liest eigentlich gerade die Daten. Interessant ist, dass in US-amerikanischen Reisepässen sind sie schon. Wahrscheinlich kommen sie auch in die neuen EU-Reisepässe. Man weiß dann nicht mehr, wann persönliche Daten irgendwo ausgelesen werden.
Und was macht ihr so ganz konkret?
Also wir bieten in unregelmäßigen Abständen Stadtführungen an, die die verschiedenen Überwachungsmechanismen, die einem so im Alltag begegnen, erfahrbar machen sollen. Also anderthalb Stunden dauert die Führung, da gehen wir durch die Stadt, sehen ganz viele Kameras, wir sagen was zum Thema Handysicherheit, Handyüberwachung, zum Thema Kundenkarten, gläserner Kunde. Es geht ja auch um Graffiti, Anti-Graffiti-Kampagnen und sowas. All das wollen wir mal ein bisschen konkret zeigen und erfahrbar machen. Dann haben wir den Erich-Mielke-Gedächtnispreis verliehen. Der ging an drei Institutionen in Leipzig, die sich mit Überwachung besonders hervortun, nämlich unter anderem die Polizei. Die hat den in der Kategorie technischer Fortschritt bekommen, weil sie da in einer guten Tradition steht, aber mit deutlich besseren Geräten, die große Plätze sehr detailliert überwachen können. Der Hauptbahnhof hat einen Preis gekriegt in der Kategorie Planübererfüllung für seine 186 Kameras. Und die Runde Ecke, das Stasi-Museum, hat den Preis in der Kategorie Ironie der Geschichte bekommen, weil dort zwei alte Kameras von der Stasi mittlerweile von zwei neuen flankiert werden. Ansonsten haben wir einen Überwachungsplan von Leipzig erstellt. Das heißt, die sämtliche Videokameras, die wir in der Innenstadt finden konnten, und das sind insgesamt fast 700 Stück, sind da genau kartografiert. Das heißt, wer Interesse hat, kann sich auch gerne bei uns melden, wenn es öffentliche Orte gibt, die den aufhängen möchten. Dann sind wir natürlich dankbar, weil das immense Ausmaß eines von vielen Kontrollmechanismen ziemlich gut zeigt.
Wo kann man sich bei euch melden?
Unsere Kontaktadresse ist gflg@gmx.de. Ansonsten kann man sich all die Sachen, also zum Beispiel den Stadtplan, auch im Internet angucken unter der Adresse http://leipziger-kamera.cjb.net. leipziger-kamera.cjb.net.
Wie schätzt ihr die Situation in Leipzig ein im Vergleich zu anderen Städten?
In Leipzig kommen verschiedene Tendenzen zusammen, die vielleicht die Situation besonders widersprüchlich und dadurch, Widersprüche sind immer schlecht oder manchmal auch gut, manchmal führen sie zu einer Lösung. wie gesagt, die Situation halte ich für sehr kompliziert bis schlecht. weil in Leipzig zwei Tendenzen zusammenkommen. Einerseits eine Tendenz, sehr spektakuläre, sehr, ich will mal sagen, drakonische Mittel in der Politik, Stadtpolitik einzusetzen. Also ich spiele jetzt da besonders auf dieses Leipziger Pilotprojekt zur polizeilichen Überwachung von Kriminalitätsschwerpunkten, was angeblich 4 sind. Also es gibt 4 Polizeikameras, soll das heißen, ausdrückt. Aber ich sehe darin eigentlich auch, was über die städtische Kampagne, einen privaten Verein zu gründen, der sich besonders hart gegen Graffiti in Leipzig engagiert. Und alles solche Sachen kommen zusammen mit einer sehr sozialdemokratischen Einstellung. Also sprich, man redet darüber noch recht gesetzt, versucht Zahlen anzuführen, die jetzt auf jeden Fall zu bestreiten sind. Also diese städtische sozialdemokratische Politik grenzt sich ab gegenüber harte Law-and-Order-Sprüche aus zum Beispiel CDU-Regierungskreisen aus Baden-Württemberg, wo Videoüberwachung auch ein beliebtes Mittel ist, um den Stadtraum irgendwie sicherer zu gestalten, was auch immer das heißen soll. Und so kommen eben verschiedene Tendenzen zusammen in Leipzig, wo eben Pilotprojekte gefahren werden, die dann übernommen werden wieder von anderen Städten mit ganz anderen Ausmaßen. Das heißt, wieder bei der Videoüberwachung, dass halt Leipzig immer rausreden, der Eingriff in die persönlichen Rechte ist ja nicht so groß, weil wir zeichnen ja nur auf, wenn wir wirklich eine Straftat beobachten oder vermuten, dann sagen eben Polizisten aus Leipzig auch, schauen Sie da mal nach Kassel, das ist viel schlimmer dort alles. Aber wie gesagt, Leipzig ging eben Kassel voraus und ohne Leipzig vielleicht auch kein Kassel und kein Heilbronn. Und das ist übrigens eine Position, die die Leipziger jetzt langsam auch verlassen haben, weil mit den verspäteten Silvesterkrawallen, wie jetzt so ein schönes Schlagwort langsam geworden ist, diese Position verlassen wurde, dass nur aufgezeichnet wird, wenn was beobachtet wird. Dort haben sie ja so halblaut verlauten lassen, dass jetzt am Konnewitzer Kreuz 48 Stunden lang gespeichert wird, also auf jeden Fall aufgezeichnet wird und 48 Stunden gespeichert, und wenn dann nicht irgendjemandem irgendwas aufgefallen ist, wer weiß, was das am Ende sein wird, das wird man dann in der LVZ nachlesen können, werden die Daten gelöscht werden.
Slow, slow, no more disguising, I will not be
Also ich würde schon sagen, dass Leipzig deswegen nicht, dass man nicht jetzt denken muss, hier ist es nicht ganz so schlimm. Also auch in Leipzig gibt es Leute, die sich profilieren wollen mit dieser Politik. Und dazu gehören eben insbesondere die beiden, die für Videoüberwachung in Leipzig maßgeblich verantwortlich sind. Bürgermeister für Sportordnung und Soziales Holger Czense und der Leipziger Polizeichef Rolf Müller. Die beide nutzen jede Gelegenheit, um für ihre Überwachungsprojekte zu werben. Dazu gehört eben also an erster Stelle die Videoüberwachung und die Silvesterkrawalle zeigen, dass das also auf eine unglaubliche Art und Weise gemacht wird. Also der Czense hat schnell mit einer sehr kräftigen Unterstützung durch die FAZ die Theorie verbreitet, dass es sich wirklich um eine geplante Randale handelt, die irgendwelche linken Chaoten durchgeführt haben, weil sie sauer sind, dass sie es Silvester nicht machen konnten. Ganz offensichtlich ist aber, dass dieser Platz ja, und es wurde dann gesagt, daraufhin muss jetzt Video überwacht werden. Ganz offensichtlich ist, der Platz wurde Video überwacht. Die Kamera steht das ganze Jahr da. Das hat eine größere Schneeballschlacht offensichtlich nicht verhindert. Aber es ist wieder mal ein Anlass für die Leute, ja, Stärke zu zeigen und nach repressiven Maßnahmen zu fordern. Und sie schaffen es dann an solchen Stellen auch Unterstützung bei der Bevölkerung zu bekommen. Obwohl die Unterstützung dort, wenn man mal differenzierter nachfragt, so groß gar nicht ist. Also eine Studie der Leipziger Uni hat gezeigt, dass man sich das sehr genau angucken muss, diese erstmal recht hohe Zustimmung zur Videoüberwachung. Die Leute fühlen sich vor bestimmten Sachen bedroht, fühlen sich aber mit Hilfe der Kameras vor ganz anderen Sachen geschützt. Das heißt, die Bedrohung, sagt man, geht aus, also für viele Leute von bestimmten Bevölkerungsgruppen, die ihnen irgendwie nicht sympathisch sind, seien es Rechte, seien es Linke, seien es Jugendliche oder Hunde waren auch eins, wovor sich die Leute gerne fürchten. Sie denken aber, dass wenn es Videokameras gibt, dass die vor Kfz-Diebstählen und Handtaschenraub und sowas schützen. Also man sieht da, dass man auch die Zustimmung zur Videoüberwachung erstmal vorsichtig bewerten muss. Auch kann man sehen, dass je mehr die Videoüberwachung in private Bereiche dringt, die Leute skeptischer werden. Und ich denke, da ist es eine Aufgabe, in Zeiten von um sich greifender Videoüberwachung den Leuten auch zu zeigen, dass Videoüberwachung sehr wohl auch auf öffentlichen Plätzen die private Sphäre betreffen kann. Das Thema gläserner Kunde ist da wichtig. Dazu gehört auch, was ich das Grundrecht auf politische Meinungsäußerung. Alles Sachen, die von immer mehr standardisierter Videoüberwachung ganz stark beeinträchtigt werden.
Habt ihr für die nächste Zeit wieder eine Aktion geplant?
Ja, am 18. März gibt es die nächste Stadtführung zum Thema Video und andere Überwachung. Wir treffen uns um 16 Uhr unterhalb der ersten Kamera zur Videoüberwachung öffentlicher Plätze in Leipzig an der Richard-Wagner-Straße, Ecke Hallisches Tor. Ja, da kann man mit uns mitgehen und mal die verschiedensten Mechanismen des Datensammelns und der Kontrolle, wie sie sich so in einer Stadt bündeln, sehen.
Oder was dazu sagen? Etwas langfristiger ist geplant, mehr Radiobeiträge zu produzieren, die diesen Komplex eben Überwachung in Leipzig nochmal genau untersuchen sollen. Es sollen viele Interviews mit verschiedenen Personengruppen geführt werden. Und wer da Lust hat, mit uns mitzutun, darf sich auch gerne bei uns melden. Die E-Mail hat man ja in der Runde schon erwähnt, ja.
Politik gibt's monatlich im Internet unter www.radio.conny-island.de. Radio Conny Island. Pop und Politik gibt's monatlich im Internet unter www.radio.conny-island.de. Thank you. und Politik gibt's monatlich im Internet unter www.radio.conny-island.de. Radio Island. Ja, damit sind wir diesmal auch schon wieder am Schluss unserer Sendung angelangt. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, dass man sich unsere Sendung von Radio Island auch im Internet anhören kann. Und zwar unter www.connyisland.de oder auf der Public Information Plattform unter www.publicip.org. Ja, und wenn ihr uns Meinungen oder Anregungen zur Sendung zulassen kommen wollt, dann mailt uns einfach. Und zwar an info@public-ip.org. Die nächste Sendung von Radio Island gibt es hier auf Radio Blau zu hören am 1.4. Das war's von mir. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vaquero, get away from this because you're a yellow belly.